ich sehe Profile, die arbeiten immer wieder mit Buzzwords, um Leute zu ködern. Ja. Und das ist dann sowas wie beim Laufen abnehmen, laufen und sportlich sein. Und besonders so von Frauen für Frauen, es geht immer irgendwie auch ums Abnehmen. Und da bin ich persönlich jetzt einfach mal skeptisch.
Here we go again. Es gibt so viele Mythen und Halbwahrheiten in der Laufwelt und genau die nehmen wir uns in dieser Folge wieder vor. Lilly und ich, Elliot aus der Redaktion, gehen den gängigsten Unwahrheiten auf den Grund. Wir schauen, was dahinter steckt, ordnen das Ganze, wenn nötig, ein, aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage und teilen unsere ganz persönlichen Erfahrungen. Dieses Mal unter anderem mit dabei. Ist der Frühling wirklich die beste Zeit für einen Halbmarathon? Hilft eine Laufpause bei Beschwerden wirklich weiter? Warum haben Laufwesten eigentlich so einen schlechten Ruf? Und gibt es zu viele Laufcoaches? Freut euch auf eine Folge voller Klartext, ein bisschen Aufräumarbeit in der Laufbubble und vielleicht doch die ein oder andere unbequeme Wahrheit. Viel Spaß beim Zuhören. Lilly, da sind wir wieder. Wie geht's dir?
Guten Morgen, oder besser guten Mittag. Ne?
Mittag, ja.
Ja, ich würde sagen, ich habe das Wochenende erfolgreich überstanden. Motiviert ist was anderes, aber ist auch völlig in Ordnung, ne?
Ich habe heute ja schon rausgehört, dass du ein bisschen nervös bist, weil dein Ultralauf bald ansteht. Willst du dazu ein bisschen was teilen mit der Community?
Ja, das ist absolut richtig. Ich bin in 4 Wochen, also in einem Monat geht's los und dann müssen wir ja immer noch Hardcore-Tapering abziehen, ne? Also habe ich ja irgendwie dann doch nur noch 2 Wochen. Ja, ich bin positiv gestresst und würde sagen, dass ich die Vorfreude, die ist auf jeden Fall da, aber halt auch natürlich ein bisschen Bedenken, ob ich das überhaupt packe. Wenn ich es nicht packe, ist auch völlig fein, wie das Wetter so ist, was alles so passiert. Es ist einfach viel. Zusammenfassend lässt sich sagen, es ist viel.
Ja, das glaube ich dir. Aber ne, die gesamte Community und ich stehen natürlich hinter dir. Also selbst wenn du ihn nicht schaffst, dann sind wir alle trotzdem ganz stolz auf dich. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere Update auf Social Media. Wir können ja mal gucken, ob du dazu danach was teilen willst. Weil es ist ja schon eine krasse Leistung, die du da dann vollbringen wirst.
Ja, also erstmal freue ich mich natürlich. Ja. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wird.
Was wird.
Was wird, ob und wie ich Lebenszeichen von mir geben kann. Und ja, selbst wenn das Projekt scheitert, das ist ja nicht aus der Welt. Nächstes Jahr findet ja sicherlich wieder was statt, ne?
Ja.
Wie ist denn die Lage bei dir in Berlin?
Ja, ich bin ein bisschen unruhig wegen meiner Laufpause. Also ich scharre mit den Hufen die ganze Zeit schon. Hattest dir ja schon erzählt, ich mache gerade eine kleine Pause wegen meiner Piriformis- oder Ischias-Problematik, die mal wieder da ist. Darauf kommen wir vielleicht auch im Laufe der Folge nochmal zu, wenn wir über einen unserer Hot Takes dieses Mal sprechen. Genau, ist nicht so geil, Pause machen zu müssen, aber ich versuche die Pause sinnvoll zu füllen mit Kraftübungen, Dehnübungen. Also ich mache Mobility, ich mache Kraft. Ich gehe viel spazieren. Ich habe Spazieren jetzt für mich entdeckt. Ist natürlich nicht dasselbe wie Laufen. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen neidisch natürlich auf jetzt die ganzen Herbstwettkämpfe. Unter anderem natürlich auch deinen. Ich meine, den Ultra wäre ich nicht gelaufen. Aber ich bin schon neidisch auf all die Leute, die jetzt im Herbst ihre Wettkämpfe absolvieren dürfen und da vielleicht neue Bestzeiten rausholen, vielleicht einfach nur sich selber was beweisen. Das habe ich dieses Jahr leider nicht.
Aber vielleicht kann ich dir ja dann nach der Saison ein T-Shirt zukommen lassen mit einem Print hinten und dann steht da einfach Spaziergeh Ultra.
Danke. Ich sammle ganz viele Spazierkilometer. Also immerhin das. Ich meine, man muss sich ja auch immer in verschiedenen Bereichen des Lebens ausprobieren und jetzt habe ich eben meine Spaziergeh-Ära. Und mal gucken, wie weit ich es da noch bringe. Aber ich hoffe natürlich, die Laufpause ist bald vorbei und dass ich dann nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start bin, was auch so Wettkämpfe und so angeht. Weil ich habe mir da eigentlich ganz coole Sachen rausgesucht, die dann dieses Jahr nicht stattfinden konnten. Aber so ist es halt, ne? So ist es im LäuferInnenleben. Mal klappt's und mal nicht. Und das ist auch okay, dass es jetzt dieses Jahr nicht so wettkampfreich bei mir war.
Ja, die Genesungsdaumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich war ja auch schon mal verletzt und es ist einfach turbonervig. Und ich glaube, was anderes ist zu sagen, als ich hoffe, dass es schnell wieder gut wird oder dass es überhaupt gut wird, ne?
Ja.
Kann man da eigentlich gar nicht, weil alles andere, da ärgert man sich.
Ja, das stimmt. Ich danke dir. Ich würde sagen, mit diesen Worten können wir auch gleich reinstarten in unsere heutigen Themen, weil ich finde, das passt ganz gut, was das Thema Wettkämpfe angeht. Also wir sind ja heute wieder am Start mit insgesamt 6 Hot Takes oder 6 Statements oder Unwahrheiten, die wir so gesammelt haben, die wir immer mal wieder in der Läuferin-Community aufschnappen und dieses Mal ein bisschen einordnen wollen und ja auch unsere persönliche Meinung einfach dazu geben wollen, weil die Leute da draußen haben sich ja gewünscht. Wir sind jetzt wieder da mit 9, 6 Hot Takes und ich bin schon sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren wollen werden. Ich würde sagen, ich fange an mit meinem, weil er auch gerade gut zum Thema passt. Und zwar mal weggehen von den Herbstwettkämpfen. Mein Anfangsstatement ist, du musst im Frühling keinen Halbmarathon auf Bestzeit laufen. Also, ja, Schocker. In der Läuferinnen-Bubble sieht man ja eigentlich jedes Frühjahr, dass die Leute extrem auf ihre Bestzeiten trainieren beim Halbmarathon. Das ist ja so das Klassische. Die Leute laufen einen Halbmarathon und dann laufen sie im Herbst einen Marathon meistens oder zumindest einen zweiten Wettkampf. Und beide Wettkämpfe müssen immer auf Zeit sein. Zumindest wird mir das immer suggeriert, wenn ich so auf Social Media unterwegs bin, auch wenn ich so auf echten Treffs mit Leuten spreche. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle das überhaupt nicht. Also ich bin kein Fan davon, in der Halbmarathonsaison eine Bestzeit zu laufen, weil, jetzt kommen meine Gründe, erstmal die Trainingsbedingungen im Winter sind absolut suboptimal. Ne? Das ist ja, glaube ich, was allen zumindest bewusst ist, weil nehmen wir mal an, man läuft im März oder im April auch spätestens seinen Halbmarathon, dann muss man ja allerspätestens im Februar anfangen, ernsthaft zu trainieren. Und die Wetterbedingungen sind da zu dem Zeitpunkt meistens einfach super schlecht. Also es ist meistens glatt oder es regnet sehr viel. Die meisten sind, finde ich, auch mental noch nicht so richtig bereit, weil wir halt mitten im Winter stecken. Eigentlich ist gerade alles runtergefahren, so körperlich, mental aber leider auch. Und ja, für mich ist halt so die Winterzeit eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um Grundlage zu trainieren und nicht für Formspitze. Also meiner Meinung nach eignet sich der Winter einfach besser für Grundlagentraining, für Kraft, für Stabilitätstraining und eine Halbmarathon, ne, Vorbereitung, die sich wirklich auf eine zeitgerichtete oder die sich wirklich auf eine Bestzeit konzentriert, verlangt eben sehr spezifisches und sehr intensives Training. Also man muss Intervalle machen, man braucht lange Longruns und bei schlechten Bedingungen sind die eben super schwer durchzuführen. Ich zumindest struggle damit immer. Kann natürlich auch sein, dass es den Leuten da anders geht da draußen, dann können sie das auch sehr gerne mit uns teilen. Aber ich habe immer so den Eindruck, dass es von außen immer sehr den Druck gibt, dass man eine Halbmarathon-Bestzeit im Frühjahr laufen sollte. Oder dass man zumindest schon richtig topfit an diesem Tag X zum Wettkampftag dastehen sollte, weil man den Winter eben hart schon trainiert hat die ganze Zeit. Und wenn ich eine neue Bestzeit erreichen will, dann will ich ja auch am Tag X, am Wettkampftag, wirklich in meiner Bestform dastehen. Und zumindest ich kann nicht von mir behaupten, dass ich das im März bin. Ich würde nicht sagen, dass der März oder auch vielleicht Anfang April so meine Bestform widerspiegelt. Also nicht das widerspiegelt, was ich leisten könnte. Ich glaube, im Mai sähe es da schon ganz anders aus. Deshalb erstmal an der Stelle, wie ist so deine Meinung dazu?
Also ich persönlich trainiere das ganze Jahr Grundlage. Deswegen bin ich da, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin. Aber rein an sich kann ich das schon verstehen, wenn man sagt, man möchte das so ein bisschen als Motivationsboost oder Ziel sehen, gerade weil es ja, wie du das schon gesagt hast, im Winter die Zeichen ja eher auf heimelig, muckelig und mentale Erholung, ich sehe mein Leben an mir vorbeiziehen, Phase
ja,
ist.
Ja, genau.
Verstehe ich das schon, aber wenn ich jetzt überlegen würde, wie das mit meiner Leistungsfähigkeit aussieht, würde ich auch sagen, ja, eher so mittel. Ja. Also ich finde es schon cool, sich das als Ziel zu setzen, aber vielleicht so ein bisschen, also so würde ich zumindest daran gehen, als Potenzialziel. Also ich nehme das als Ausgangswert, um zu schauen, was ich dann im späteren Verlauf des Jahres bei der zweiten Wettkampfwelle, nenne ich es jetzt mal, laufen kann. Ich glaube, so würde ich es angehen, dass man guckt, okay, was ist über den Winter noch übergeblieben, von wo komme ich und wo könnte es noch hingehen. Aber ich muss sagen, mich stresst das manchmal auch ein bisschen.
Ja.
Also gerade wenn es den ganzen Tag dunkel ist, es ist kalt und es ist nass und dann spült's mir da so viele Beiträge rein mit, ich muss jetzt aber noch hier, ich muss jetzt aber noch dort, und vor allem mache ich im Winter halt auch kein Tempotraining.
Richtig, das Thema Tempotraining finde ich auch im Winter immer ganz, ganz schwierig. Und genau, ich sehe das halt genauso, wie du gerade angesprochen hast. Man kann sich vielleicht die Frage stellen, muss es denn immer zweimal im Jahr eine Bestzeit sein? Also kann der erste Wettkampf nicht auch einfach vor sich hin dümpeln sein oder vielleicht auch die Grundlage abchecken, die man gerade hat, ne? So ein bisschen sich einen Status quo einholen, aber muss es direkt dieses super produktive, super top in Form sein, was dann den Leuten so immer vorgespielt wird, wenn man zumindest auf Social Media guckt? Weil meiner Meinung nach müssen wir nicht in jeder Jahreszeit produktiv sein. Also Winter ist für mich immer so ein bisschen, ne, Zeitpunkt für Grundlage, für Planung von Projekten oder neuen Laufevents, für Zielsetzung, für Reflexion. Ich bin da mental und körperlich einfach noch sehr im Ruhemodus. Und ich finde, jetzt kommt vielleicht so der Hot Take, so bis zu einem gewissen Grad kämpfen wir vielleicht auch gegen unseren natürlichen Rhythmus an, wenn wir im Winter auf Bestzeit trainieren oder eben hartes Training absolvieren, weil wir müssen schon im Job irgendwie immer noch unsere Bestleistungen abgeben. Na, da können wir natürlich nicht im Ruhemodus sein, aber dürfen wir es vielleicht wenigstens im Sport sein, dürfen wir wenigstens in unserem Hobby quasi eine Spur zurückfahren und den Winter wirklich einfach nur Grundlage trainieren, vielleicht uns dann eben auch indoors so ein bisschen auf Stabi-Training, auf Mobilisationstraining fokussieren. Muss es wirklich immer müssen es die harten Tempoeinheiten auf der glatten Straße sein? Meiner Meinung nach ist das Verletzungsrisiko dann halt auch relativ hoch.
Ja, ich finde, irgendwo darf man halt auch mal ein bisschen chillen. Also Das ist natürlich ganz individuell. Man könnte das Ganze auch umlegen und sagen, wer den Sommer genießen will und da keine Lust hat, Tempotraining zu machen, kann es auch da lassen. Das sind halt nun mal einfach die zwei Phasen, sage ich mal, wo man sich ja dann auf die Wettkämpfe in den jeweiligen späteren Jahreszeiten vorbereitet. Aber ich finde, das darf man ganz individuell entscheiden und ich finde es auch schwierig. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich zweimal im Jahr eine Bestzeit knacke, wo bin ich denn dann in 3 Jahren? Also so Maschinenpotenzial, glaube ich, haben dann auch weniger Leute und es kommt ja dann auch irgendwann mal das Plateau, wo man so exorbitant mehr Dinge machen muss oder Dinge anders machen muss, und ich weiß ja nicht, so sich einfach auch mal auszuruhen in einen von den Zwischenzeiten sollte, glaube ich, für jeden drin sein, damit der Spaß am Laufen halt auch bleibt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch meine Meinung dazu. Ich meine, ich bin natürlich auch sehr interessiert daran, ob es unserer Community anders geht. Vielleicht ist es wirklich, wie du meintest am Anfang, der motivierende Faktor, im Frühjahr dann eine neue Bestzeit beim Halbmarathon rauszuholen. Vielleicht kommen die Leute ja unglaublich gut damit klar. Vielleicht macht es sie mental wacher. Vielleicht sind sie körperlich im Winter dann auch trotzdem gestählert, weil sie so viel draußen Longruns und Intervalltraining machen. Das interessiert mich natürlich. Also Leute, ihr könnt uns jederzeit natürlich gerne eure Meinung dazu schreiben. Das könnt ihr in den Kommentaren tun, das könnt ihr auf Instagram unter achilles.running tun. Aber da stehe ich zumindest bei dem Thema.
Also mich interessiert es auch generell, dass wir hier zu den Themen mal so ein bisschen ins Gespräch kommen, weil ja immer nur unsere Perspektive jetzt abgebildet wird. Obwohl ich sagen muss, dass bei meinem Hot Take, den ich jetzt gleich präsentieren werde, Spannung, ja medial, vor allem, ich glaube, wann kam das raus? Vor ein paar Tagen, das hattest du mir heute geschickt, ja dann schon mal eine gewisse Stimmung gemacht wurde. Und zwar ist ja jetzt der Beitrag rausgekommen zum Marathonlaufen vom Magazin Royal, wo so ein bisschen gebasht wird, dass man sinnlos viel Geld ausgibt, um dann schließlich vor Problemen wegzurennen. Und das ja eigentlich alles nur so selbstdarstellerisch ist. Und man sieht, zumindest in meiner Bubble, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt in dieses Alter einer möglichen Quarterlife-Crisis komme, sehe ich ziemlich viele Beiträge, wo es darum geht, dass, wenn man jetzt so zum ersten Mal so ein bisschen sein Leben hinterfragt, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als Marathon zu laufen, eine Siebträgermaschine zuzulegen und dann noch ins Rennrad-Game einzusteigen. Aber bleiben wir mal beim Laufen. Laufen ist quasi ein monetärer Hype und das war's. Das ist so ein bisschen mein Hot Take, beziehungsweise das, was ich aus dem Stimmungsbild rauslesen kann, wenn ich es wollen würde. Und ich muss halt sagen, finde ich ein bisschen Mist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir jetzt VollblutläuferInnen sind oder ich auch sagen würde, dass es auf jeden Fall ein Teil meiner Identität ist. Aber ich habe da natürlich, so wie ich bin, gesucht und recherchiert, wie es denn jetzt nun mal eigentlich aussieht, weil die TeilnehmerInnenzahlen ja wirklich boomen. Allerdings muss man halt dazu sagen, nach Corona. Also die TeilnehmerInnenzahlen waren vorher schon hoch, danach oder während der Pandemie durfte das ja alles nicht so stattfinden, da ist es logischerweise auf null gefallen und jetzt rappelt sich das wieder so hoch. Und was man halt anscheinend auch sehen kann, ist, dass seit der Pandemie sich das Gesundheitsbewusstsein in einigen Bevölkerungsschichten halt geändert hat und das auch bei neuen Leuten, bei jüngeren Leuten, das auch der Fall ist und viele in der Pandemie angefangen haben zu laufen, weil es natürlich das war, was niedrigschwellig irgendwie für einen Großteil möglich war. Und so haben sich anscheinend mehr Laufbegeisterte finden können, als es sonst eventuell der Fall ist. Und ich muss sagen, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, dass wir jetzt bei dem Sport immer mehr Leute verzeichnen können, Aufmerksamkeit bekommen und Leute Spaß und Freude an einem Hobby finden, was mit Bewegung und Draußensein zu tun hat. Ja. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt so hingestellt wird, als wäre das ein Hype von Leuten, die versuchen, sich Glück zu kaufen, weil ich denke, das ist es nicht.
Ja. Bin ich absolut auch bei dir. Ich denke auch nicht, dass man vielleicht da auch das Monetäre so in den Vordergrund stellen muss, weil für die meisten Leute, die jetzt vielleicht auch nicht als InfluencerInnen unterwegs sind auf Social Media, ist Laufen kein so teurer Sport. Ich kenne super viele Leute, die sehr an denselben Laufschuhen hängen und die dann vielleicht ja sich jedes Jahr ein paar Laufschuhe kaufen oder so, dann die gleiche Garmin oder andere Laufuhrmarke verwenden wie von so seit Jahren. Also es ist nicht immer etwas, was super teuer sein muss. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch kleine Laufveranstaltungen. Man muss sich nicht immer an den super teuren Big Majors anmelden. Es gibt auch ultra viele kleine Laufveranstaltungen, wo man echt für sehr wenig Geld teilnehmen kann. Also wenn man sich da schon früh anmeldet, ist man teilweise bei 30 Euro. Das haben die meisten Leute, denke ich mal schon. Das ist ja viel günstiger als jede Mitgliedschaft irgendwo. Und Mitgliedschaften wurden bisher noch nicht medial so sehr gebasht. Und ich glaube, da ist man finanziell tatsächlich dann am Ende schlechter aufgestellt, als wenn man nur laufen geht.
Ja, definitiv. Zumal, wenn man jetzt ja auch, wie sage ich denn das jetzt am besten? Der Beginn der ganzen Sache ist ja immer noch, die Schuhe zu schnüren und rauszugehen. Und danach kann jede Läuferin für sich entscheiden, was man da rein investieren möchte oder aber halt doch nicht. Und Fakt ist ja, dass jetzt immer mehr Leute ihre Laufschuhe schnüren. Und bei mir ist es zumindest so der Punkt, dass dann mit diesen ganzen, ich nehme euch jetzt mit, wie ich einen Halbmarathon laufe und ich habe mich für den und den Lauf angemeldet und hier und dort. Also ich gehöre zu den Leuten, die nicht immer einen Wettbewerb laufen müssen. Also ich würde es eigentlich gar nicht tun. Ich mag das aber, wenn ich abgesichert bin, vor allen Dingen, wenn es um so lange Distanzen geht, dass es einfach ein organisierter Ort ist, an dem ich teilhaben darf.
Ja.
Und gar nicht so sehr der Fokus auf diesem Lauf-Event an sich liegt. Und ich finde, das kann halt schnell, wie es jetzt auch bei dem Beitrag war, vermittelt werden, dass du erst eine Läuferin bist, wenn du auch an einem Event teilgenommen hast.
Stimmt, 100%.
Und ich habe mich dann auch gefragt, ab wann ist man eigentlich Läuferin? So ein bisschen 1, 2 oder 3? Ist es dann erst ab dem Wettkampf? Ist es, wenn du streakst, also für eine gewisse Zeit wirklich jeden Tag läufst? Oder wenn man sich überhaupt bewegt?
Ja,
und
finde ich
auch. Wir hatten ja auch schon in Folge 1 das Thema mit langsam laufen. Deswegen, wenn euch das bis hierhin gefallen hat oder ihr wissen wollt, was wir schon mal so für Hot Takes hatten, es gibt natürlich auch noch einen Part 1, verlinken wir euch in den Shownotes, da könnt ihr gerne reinhören. Aber da haben wir ja auch schon festgestellt, für uns sind LäuferInnen alle die, die gerne laufen und die Laufschuhe schnüren, egal wie, egal wo. Und es muss auch nicht mit einem Wettbewerb sein, zumal es einen ja auch wirklich einfach hardcore stressen kann, wenn man jetzt angefangen hat und denkt, ja, da muss ich jetzt aber in so und so vielen Wochen dann auch mein erstes Event laufen. Also es ist ja nicht einfach, dass man da die Laufschuhe anzieht. Da gehört ja Organisation dazu, Vorbereitung, ganz viel.
Ja, das ist auch, glaube ich, der Punkt, der mich an dem Halbmarathon-Thema so stört, dass auch Leuten, die gerade erst angefangen haben, suggeriert wird, dass sie sich, wenn sie jetzt mal angefangen haben, sich dann auch bitte zeitig für den ersten Halbmarathon anmelden sollen. Und ich glaube, dass sehr viele Leute noch nicht bereit sind für Halbmarathons, sie aber schon laufen, weil sie auf gerade halt Social Media suggeriert bekommen, dass das erstens gar nicht so krass ist, ne, dass man das schon mal machen kann. Man meldet sich erstmal an, dann wird erst trainiert und dann wird schon irgendwie klappen. Und wahrscheinlich kommen die meisten Leute auch durch. Die Frage ist natürlich, machen sie es auf gesunde Art? Tun sie sich dabei weh? Halten sie danach die Regenerationszeiten ein? Ist es am Ende vielleicht auch gar nicht so spaßig für sie, weil sie eben noch nicht so weit waren, diese 21 Kilometer am Stück zu laufen? Ich hoffe, die meisten melden sich dann nicht auch direkt für einen Marathon an. Sowas gibt es aber sicherlich auch. Ja, also dieses sich anmelden, ohne vielleicht schon bereit dafür zu sein, beobachte ich vermehrt in den letzten Jahren. Eben weil Laufen irgendwie mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, mehr irgendwie in den Diskurs kommt wieder. Was ja was super Schönes ist, wie du gesagt hast. Wir freuen uns alle, wenn mehr Leute laufen. Aber die Frage ist, muss man sich wirklich schon direkt für einen Major anmelden, wenn man gerade erst angefangen hat?
So. Ja, das Ding ist halt, wir freuen uns, wenn mehr Leute laufen. Wir freuen uns aber nicht, wenn sich mehr Leute beim Laufen verletzen.
Ja. Ja, das Witzige ist ja auch, du bist ja, glaube ich, deinen ersten Marathon sogar auch außerhalb eines Wettbewerbs gelaufen. Ne? Du bist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man das auch komplett selbstorganisiert machen kann. Klar kriegt man am Ende nicht die Medaille in die Hand gedrückt und klar kann man nicht posten, dass man eben bei einem großen Marathon mitgelaufen ist. Aber wenn man es wirklich für sich macht, das kann einem ja auch total viel geben. Oder wie war es für dich?
Ach, es war wunderschön. Ja. Und so retrospektiv kann ich sagen, es hat mir auch besser gefallen als den offiziellen Marathon, den ich dann schlussendlich gelaufen bin. Ja. Das war mir irgendwie ein bisschen zu stressig, vielleicht auch einfach, weil ich ja im hinteren Feld mit unterwegs war. Das heißt, es gab dann kein Wasser mehr, weil es auch einfach super warm war. Die Stationen waren so ein bisschen überfordert. Ich mag auch den Trek nicht so. Also es war natürlich schön, Hamburg dann zu sehen, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn ich drüber nachdenke, hat mein erster Marathon mir alleine tatsächlich viel mehr gegeben. Es war einfach, es war schön.
Ja. Ja, mich würde auch mal interessieren, wie viele Leute, die das erste Mal einen Marathon oder Halbmarathon laufen und vorher vielleicht auch nicht viel gelaufen sind und dann direkt an einem großen Marathon oder Halbmarathon teilnehmen, ob diese Leute das Ganze dann immer so als rein positive Erfahrung sehen. Weil ich weiß, dass mein erster sehr großer Halbmarathon mich eher überfordert hat. Ich muss sagen, ich war erst kleine Laufveranstaltungen gewöhnt und war zu dem Zeitpunkt, also als ich angefangen habe, auf jeden Fall noch nicht ready für eine große Laufveranstaltung. Weil es ist laut, es ist unglaublich nicht immer perfekt organisiert. Man muss so viel früher da sein. Man hat am Ende nicht mehr die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, weil die Dixie-Schlangen so lange sind. Man zahlt natürlich auch viel mehr. Man hat die Anreise, die Abreise. Man steht viel länger rum. Ne? Es ist halt ein sehr großes Event für jemanden, der vielleicht noch nie ein kleines Laufevent gesehen hat. Ich würde, glaube ich, jeder Person raten, die auch den Halbmarathon noch nicht gelaufen ist, aber es muss auf jeden Fall ein Laufevent sein, das erste Mal sich was Kleines rauszusuchen und gar nicht sofort den Berlin-Halbmarathon zu laufen. Ne? Also einfach mal nach kleineren Veranstaltungen gucken, weil die einfach mehr Freude geben, gerade am Anfang und einen vielleicht erstmal da auffangen, wo man gerade steht und nicht sofort zu überfordern. Zumindest ist das so meine Einschätzung. Vielleicht sind manche Leute da auch anders drauf und brauchen den Hype und brauchen die Menschenmenge, weil es halt sowas Besonderes ist, aber für den Anfang tut es auch was, was günstiger ist und kleiner und vielleicht mehr in der Nähe.
Ja, um sich selbst und die Lauferfahrung vielleicht doch zu festigen. Also ich weiß noch, wie ich da so stand und dann haben Leute sich irgendwie aufgewärmt, wo ich wusste, durch die Podcast-Arbeit jetzt, würde ich jetzt nicht so machen. Aber gleichzeitig dachte ich, muss ich das jetzt machen?
Ja.
Also, das war ganz wild. Also jetzt, wo ich so ein bisschen weiß, wo ich als Läuferin bin und wo ich hin möchte, ist das für mich auch gar kein Problem mehr, wie das jetzt zum Beispiel bei dem letzten Ultra war, von Anfang an als Letzte loszulaufen.
Ja.
Mit dem Besenwagen im Nacken ab der ersten Sekunde, gar kein Thema mehr. Und ich denke, wenn man gefestigt ist, dann gar kein Thema. Go for it, alle Majors toll. Das ist ja irgendwo auch schön. Ja. Aber es ist halt einfach kein Muss.
Ja, sehe ich auch so. Und wie du sagtest, natürlich, Gesundheit sollte an erster Stelle stehen. Also wenn man noch nicht bereit dafür ist, weil man einfach im Training noch nicht so weit ist, wenn die Prognose sagt, sieht eher schwer aus, dann vielleicht einfach noch nicht anmelden zu sowas. Weil Sportverletzungen und Laufverletzungen ja gerade auch bei AnfängerInnen nichts Seltenes sind. Und das passt auch ganz gut zu der nächsten Unwahrheit, die ich mir rausgesucht habe. Und zwar der Take wäre sozusagen, Sportpausen helfen bei Verletzungen. Und ich habe jetzt bewusst gesagt Sportpausen und nicht Laufpausen, weil Sportpause für mich impliziert, dass man auch sonst überhaupt nichts macht. Ich glaube, die meisten von uns hatten schon mal Laufverletzungen oder Sportverletzungen. Und ich muss sagen, ich beobachte leider sehr, dass Leute, wenn sie dann mal so weit sind und dann die Laufpause machen, ne, am Anfang, glaube ich, kämpfen wir uns alle durch. Dann irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man merkt, es geht nicht mehr. Und dann, wenn wir an dem Punkt sind und die Pause machen, die Leute diese Pause nicht sinnvoll füllen. Also super viele Leute arbeiten eher symptomorientiert als ursachenbasiert. Also die Laufpause wird eigentlich nur gemacht, bis die Symptome sich bessern und dann wird wieder ganz normal weiter trainiert wie vorher. Und ich kann mich davon auch nicht frei machen. Das ist auch eine Sache, die ich auch schon mehrmals gemacht habe, gerade am Anfang meiner Lauf, in Anführungszeichen, Karriere. Ist mir das auch öfters passiert, dass ich dann einfach die Verletzung ausgesessen habe und dann weiter trainiert habe. Aber ich glaube mittlerweile, spätestens mittlerweile jetzt und ich, auch die Expertinnen, die wir jetzt schon zigmal im Podcast hatten, ist mein Ansatz dann anderer. Also ich versuche jetzt den Ursachen viel mehr auf den Grund zu gehen. Deshalb ist es für mich eben auch Quatsch, so die Aussage, dass Sportpausen bei einer Verletzung helfen. Was stattdessen hilft, ist eben, sich mit Krafttraining oder Mobilisationsübungen oder was auch immer einem fehlt, ne, was auch immer diese Ursache verbessern könnte, sich daran tatsächlich, also sich da sehr reinzustürzen. Und da auch, man darf da nicht faul sein. Man muss da sich wirklich sehr diszipliniert dran halten. Und man kann die Laufpause sozusagen nutzen, um zum Beispiel Krafttraining zu integrieren. Also ja, Laufpausen,
um das halt einfach auszugleichen. Ich meine, so eine Verletzung kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Also irgendwas wird da ja im Körper schon passiert sein. Und na klar kann man sagen, man hofft auf Regeneration und legt den Hintern halt einfach mal hoch, wenn er weh tut. Aber ganz von alleine wird sich das ja dann nicht klären.
Richtig, genau. Also ich würde sagen, Laufpausen reduzieren meistens schon kurzfristig die Belastung und die Beschwerden gehen zurück. Aber was dem Ganzen halt dann zugrunde liegt, also vielleicht eine muskuläre Dysbalance oder eine Fehlbelastung beim Laufen oder eine Instabilität irgendwo im Körper, ne, all die Sachen bleiben halt bestehen. Und sobald man dann läuft, kehren die meistens wieder zurück, die Probleme. So ist zumindest meine Erfahrung. Ich spreche jetzt nicht von Brüchen. Ich glaube, die kann man nochmal so ein bisschen außen vor lassen. Da ist natürlich eine Laufpause dann wichtig und meistens muss man das Bein dann auch schon. Aber bei sehr vielen muskulären Problemen oder auch Sehnenproblemen ist es dann halt einfach nicht damit getan, dass man sich einfach nur zurücklehnt. Und Krafttraining ist da halt eins der teilweise wichtigsten Tools, die wir haben, weil die diese Ursachen wirklich, ne, also Krafttraining adressiert diese Ursachen. Also zum Beispiel bei einer, ne, beim Läuferknie weiß man oft, dass eine schwache Hüftmuskulatur dahinter steht. Oder bei Achillessehnenbeschwerden ist es ganz oft die Wade oder die Fußmuskulatur, die da irgendwie nicht so ganz soll, wie sie oder nicht so ganz macht, wie sie soll. Und ohne Sport in diesen Laufpausen verschlechtert sich dann meistens auch die Belastungsfähigkeit von Sehnen und Knochen, weil Strukturen wie Knochen und Sehnen brauchen ja auch mechanische Reize, um sich zu adaptieren. Und wenn wir dann halt eine Laufpause wirklich so durchziehen, dass wir uns in der Zeit nicht bewegen, vielleicht ein bisschen spazieren gehen oder so, ne, aber eben kein Krafttraining machen, keine Mobilisationsübungen machen, dann haben wir eben auch gar keine Reize, die auf den Körper wirken. Und diese Strukturen können sich sogar abbauen. Und das ist ja eigentlich das Blödste, was man dann am Endeffekt riskiert, dass man nach der Laufpause vielleicht die Symptome ein bisschen auskuriert hat, aber dann an irgendeiner neuen Stelle mit Problemen zu kämpfen hat, weil sich da was abgebaut hat. Also Krafttraining, so kurz gefasst, ist halt ein gezielter mechanischer Reiz. Meistens sorgt es auch für eine stärkere Kollagenstruktur, für eine bessere Belastungsverträglichkeit. Deshalb ganz, ganz wichtig, das dann in der Zeit auch ordentlich zu machen, wenn es zum Beispiel von der Physiotherapie verschrieben wurde.
Aber oder würdest,
vom Sportarzt, von der Sportärztin.
Aber was würdest du denn sagen jetzt bei dir? Du befindest dich ja quasi in der Situation und du meintest ja am Anfang auch, das hat man ja oft, das hatte ich damals auch, als ich verletzt bin, dass es so richtig überall kribbelt. Ist es dann eine Möglichkeit, sage ich mal, das Kribbeln so ein bisschen zu besänftigen, wenn man weiß, okay, ich mach jetzt auch was, auch wenn es kein Laufen ist, dass man irgendwie den Fokus dann auf Krafttraining shiftet zum Beispiel oder Stabi und Mobilisation?
Ja, also für mich schon. Ich muss sagen, man muss sich sehr, finde ich, in Erinnerung rufen, dass man gerade etwas macht. also auch wenn es nur zum Beispiel Dehnen ist bei Piriformis, Syndrom wird ja sehr viel gedehnt, auch wenn es sich nur wie nichts anfühlt, es ist einfach nur Dehnen, muss man sich, glaube ich, sehr in Erinnerung rufen, das ist gerade etwas, was ich für meine Gesundheit tue und für den Heilungsvorgang. Und so ähnlich ist es dann eben auch bei Kraft- und Stabi- oder Ausgleichsübungen, was auch immer man da halt braucht. Man muss das Ganze sehr ernst nehmen und nicht nur so als Lückenfüller, bis es dann wieder geht. Weil ich glaube, dieser mentale Shift, der hat mir auf jeden Fall geholfen, um das Ganze ein bisschen ernsthafter anzugehen und dann eben in den Laufpausen auch, ja, also man will ja auch gar nicht still sitzen. Die meisten Leuten, wie du sagst, kribbelt es ja irgendwo und dann die Zeit zumindest sinnvoll zu füllen mit etwas, was einem dann vielleicht auch nachhaltig hilft. Vielleicht läuft man danach sogar besser als vorher, weil man endlich mal diese Ursache angegangen ist. Das ist was ganz Wichtiges, denke ich.
Am besten ist es ja, wenn man sich gar nicht erst verletzt. Und ich habe gehört, dass Stimmen sagen, dass da Krafttraining auch helfen kann.
Ja, stimmt. Das hatten wir auch schon so ein bisschen, glaube ich, in unserer letzten Folge, dass Krafttraining halt auch super gut präventiv wirkt. Und da gibt es tatsächlich zahlreiche Studien, hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon angesprochen, die zeigen, dass Krafttraining das Risiko für erneute Verletzungen auch extrem senkt. Immer noch das klassische Beispiel, so beim Runner's Knee ist oft eine Stärkung der Hüft- und Glutealmuskulatur super wichtig. Also es gibt da tatsächlich schon sehr klare Indizien dafür, dass Krafttraining natürlich auch außerhalb von verletzten Phasen absolut integral sein sollte. Und man sollte das auf jeden Fall in den Trainingsplan mit einbauen. Also Fazit kann man vielleicht sagen, mit einem strukturierten Kraftprogramm können LäuferInnen, selbst wenn sie temporär weniger laufen, an Kraft, Stabilität und ja auch der Effizienz, der Laufeffizienz arbeiten. Und der Fokus, finde ich, sollte in so Laufpausen eben immer auf der Ursache liegen und nicht auf der Symptomatik. Das müssen wir uns alle, glaube ich, wirklich hinter die Ohren schreiben, dass wir immer nach einer Ursache suchen sollten und nicht nur die Symptome bekämpfen.
Wenn wir einmal bei Laufeffizienz sind und einen Blick von deinem Home Gym in den größten Schatz von LäuferInnen werfen. Wie sieht denn dein Laufschuhschrank aus? Was befindet denn sich da so drin?
Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also ich muss sagen, ich habe viele Schuhe. Ich bin auf jeden Fall einer von den LäuferInnen, die viele Schuhe haben. Teilweise natürlich auch, weil wir Kooperationen mit verschiedenen Laufschuhfirmen schon hatten. Ich habe ein einziges Paar Carbon-Schuhe, die ich nicht häufig nutze.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe nämlich den Hot Take. Ein Carbon-Schuh, mindestens ein Carbon-Schuh, also ein paar dann, sollte sich in einem gepflegten LäuferInnenhaushalt befinden. Und ich finde es so ein bisschen jein. Also ja, aber vielleicht ja. Ist das so ein bisschen der Punkt. Das hast du ja jetzt schon mitbekommen. Ich beschäftige mich ja sehr gerne auch mit Equipment und allem drum und dran, was mit dem Laufen dazu gehört und nörde mich so ein bisschen rein. Und wir hatten da auch eine Podcast-Folge und das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil da ja auch gesagt wurde, es ist jetzt gar nicht so sehr diese Carbonplatte, die der absolute Bringer ist, sondern Das Zusammenspiel aus diesen verarbeiteten Schaumstoffen, die sich darin befinden, und der Carbonplatte. Also müsste man ja eigentlich sagen, ein Schaumstoff-Carbon-Schuh sollte sich in jedem gepflegten LäuferInnenhaushalt befinden. Aber die Frage ist so ein bisschen, was die Dinger jetzt eigentlich können. Und in der Folge hat sich herausgestellt, oder allgemein, wenn man so ein bisschen über Carbon-Schuhe recherchiert, dass es eher so ist, dass die Art und Weise der Aufbau des Schuhs halt die Laufökonomie, deswegen bin ich gerade drauf gekommen, wegen der Laufeffizienz, halt verbessert. Das heißt, wir laufen gleich, aber mit weniger Energieaufwand. Und das führt dazu, dass man langsamer ermüdet, also so ein indirekter Effekt quasi. Und das ermöglicht uns dann im Umkehrschluss natürlich auch schneller zu laufen. Wobei man hier sagen muss, ich habe geschaut und es gab ganz viele verschiedene Blog-Einträge aus eigenen Erfahrungen und einige sprachen davon, ja, also so ein Carbon-Schuh mit dieser Federwirkung, das tritt bei mir ab einer Pace von 4:30 ein. Dann gibt es da Paper, die sagen, ja, aber auch schon bei einem Marathon mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Stunden 40 kann das für einige LäuferInnen
krass
sein, dass sein Effekt eintritt. Aber der größte Effekt wird natürlich bei Profi-AthletInnen, die sowieso schon eine super gute Laufeffizienz haben, die ja quasi nicht geboren wurden, um zu laufen, aber nach ihrer Geburt alles fürs Laufen getan haben, dass die halt natürlich da am meisten von profitieren. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass diese Federwirkung dann eintritt, wenn eine gewisse Kraft auf den Schuh einwirkt. Und das ist natürlich dann super individuell, je nach Lauflevel und Technik, wer den Schuh jetzt anzieht.
Ja.
Und man kann quasi festhalten, dass es da schon ein paar Vorteile gibt. Und zwar einmal halt einfach diese höhere Geschwindigkeit, die man hat durch die Effizienz und diesen Vortrieb. Also man wird ja quasi auch angeleitet, wenn man das einmal angezogen hat, merkt man richtig, wie der Schuh so einen nach vorne treibt. Und durch diese Ökonomie, die ich ja jetzt schon tausendmal gesagt habe, ist es natürlich auch so, dass die Muskeln langsamer ermüden und ein effizienteres Abrollverhalten dadurch auch gefördert wird. Und das ist vor allem, bringt es einen Vorteil, wenn man, wie schon gesagt, Marathon anstrebt, der unter 4 Stunden liegt oder aber auch das tolle Placebo-Gefühl einfach für sich selber möchte. Und das klingt ja jetzt so, wie schon gesagt, dass wirklich jeder Mensch einen Carbon-Schuh braucht.
Ja.
Aber ich habe ja schon gesagt, aber das ist ein ganz anderes Laufgefühl. Und das heißt, dass durch diese ungewohnte Belastung halt auch einfach das Verletzungsrisiko steigt. Also gerade was die Achillessehne angeht, die Wadenmuskulatur oder den Mittelfuß. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war das so, als ich das erste Mal meine Carbon-Schuhe anhatte, dann das Gefühl hatte, ich bin die krasseste hier auf dieser Laufbahn. Ich konnte den nächsten Tag halt kaum auftreten, weil meine Waden gedacht haben, nee, Fräulein, so
ja,
nicht.
Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon beim Anprobieren gemerkt habe, beim Loslaufen gemerkt habe, boah, nee, das ist ja ganz anders. Also ich habe sehr krass gemerkt und das ist auch der Grund, warum ich aktuell nicht mit Carbon-Schuhen laufe, weil ich ja eben diese Piriformis-Problematik habe, dass es sich nicht positiv darauf auswirkt. Wenn dann die Wade so hart irgendwie mit diesen Erschütterungen zu kämpfen hat, habe ich gemerkt, nee, so in dieser Heilungsphase, in der ich gerade noch bin, das macht überhaupt gar keinen Sinn, mit Carbon-Schuhen zu laufen. Da muss ich dann doch wieder auf eher Dämpfung zurückgreifen. Deshalb, also ich muss sagen, der Unterschied ist sehr, sehr merkbar gewesen, als ich das erste Mal in Carbon-Schuhen gelaufen bin.
Allerdings ist der halt nicht so lange merkbar, ne?
Ja.
Also es gibt so Modelle oder generell so die bisschen so die Faustregel aktuell, dass das nachlässt zwischen 250 und 400 Kilometern. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich den Leuten, als ich Laufschuhe verkauft habe, immer erzählt habe, ja, so ein guter Laufschuh kann schon bis zu 800 Kilometer halten, ist das natürlich für den oftmals auch sehr hohen Preis, den man für schickes Design, bin ich ja mal ganz ehrlich, oft sehen die super hübsch aus. Und
absolut.
Ja, und der Technologie bezahlt, muss man sich halt fragen, will ich das? Will mein Geldbeutel das? Bringt mir das überhaupt was für mein Training? Und was ja auch ganz wichtig ist, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, ein Carbon-Schuh ist in der Regel ein Wettkampfschuh oder ein Schuh für schnelle Intervalle. Es ist kein Daily Trainer.
Ja.
Und wir haben ja alle beide schon gesagt, das Laufgefühl ist darin ganz anders. Man kann sich so richtig schön eine Verletzung reinschießen. Und auch wenn sich das beim Laufen super gut anfühlt, wenn ihr das da draußen machen wollt und der Carbon-Schuh vielleicht schon seit 3 Monaten im Warenkorb lauert, bitte ganz langsam einschleichen.
Ja.
Also, ja, wie schon gesagt, das ist irgendwie schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite würde ich sagen, für alle ambitionierten LäuferInnen oder Menschen mit einer guten Lauftechnik und natürlich keinen gesundheitlichen Einschränkungen und ein Faible für gutes Design gehört so ein Carbon-Laufschuh, wenn man mag, doch schon mit ins Regal.
Ja.
Und für alle, die gerade eben erst angefangen haben oder irgendwie unter Muskel- und Sehnenproblemen leiden oder andere Einschränkungen mitbringen, gibt es auch hübsche Daily-Trainer, die auch Effekte erzielen und einen zu guten LäuferInnen werden lassen.
Ja, ich glaube, gerade wenn man sich dazu entscheidet, als ambitionierte LäuferInnen am Ende auf Carbon-Schuhe zurückzugreifen, sollte man sich aber auch bewusst sein, dass man keine Wunde erwarten darf. Ne, also klar, der Placebo-Effekt ist das eine, aber soweit ich weiß, sind es, glaube ich, nur 2 bis 12%. Wenn
das
überhaupt
ist aber
12%.
Ja, voll viel.
2% also, nicht.
Doch, also da muss ich dir widersprechen. Vor allem, wenn man eher sonst zum, sag ich mal, Mittelfeld oder hinterem Mittelfeld gehört, ist das ja schon viel. Also wenn man jetzt so turbo schnell ist, nee, dann natürlich, dann ist es wenig. Da kann man überlegen, ob man dafür auch Calfsleeves anzieht und so ein ähnliches Gefühl bekommt für günstiger ohne Wirkung.
Stimmt, ja, richtig.
Aber, also gerade so, wenn man das erste Mal macht und dann eher mehr so aus dem Mittelfeld kommt, könnte man sich für teuer Geld kurzzeitig einen bis zwei schnelle Läufer erkaufen.
Ja, gut. Also ich glaube, 2% klingt immer so wenig, wenn du es runterbrichst auf so einen 5-Stunden-Marathon, da macht das dann jetzt halt vielleicht nicht so viel aus. Aber für das Individuum ist es ja nochmal was anderes, das stimmt. Ja. Und wie du gesagt hast, der Look. Für mich leider auch ein riesiger Selling Point. Ich finde es nicht gut, dass Carbon-Schuhe so geil aussehen. Weil ich weiß, dass wirklich der Blick von, hast du auch selber erzählt, der Blick von vielen Leuten geht halt, wenn sie in den Laufschuhladen reinkommen, sofort zu den Carbon-Schuhen, weil die aus irgendeinem Grund das beste Design haben. Auch im Vergleich wirklich zu anderen großen Laufschuhmarken. Irgendwie stecken die Leute am meisten oder die DesignerInnen am meisten Mühe oder die Marken am meisten Mühe in den Look von Carbon-Schuhen. Sehr, sehr tempting. Also ich kann nachvollziehen, warum man danach geiert. Sind einfach schöne Schuhe.
Ja, ich auch.
Passt ganz gut eigentlich zu meinem nächsten Hot Take oder der nächsten Unwahrheit, die ich entlarven möchte, weil wir gerade beim Thema Equipment sind. Und zwar, das habe ich jetzt sehr, sehr oft gelesen, nämlich nur deswegen kommt es auf, Laufwesten sind nur was für Langstreckenläufe. Ja. Also
Skandal.
Wirklich, ich habe auf Social Media wirklich in letzter Zeit oft gelesen oder mitverfolgt, wie Personen mit Laufwesten ausgelacht wurden, weil sie auch auf kürzeren Distanzen Laufwesten tragen.
Ich glaube, das hatte ich mal erzählt, dass als ich meinen Straßenmarathon gelaufen bin, bin ich mit Weste gelaufen und hatte was zu trinken mit, weil es ja so arschwarm war. Und ich habe tatsächlich am Start noch überlegt, ob ich sein lasse, weil ich niemanden mit Weste gesehen habe und man ja auch immer so sagt, ja, wenn man bei einem Straßenevent eine Weste anzieht, dann nimmt man gar nicht richtig teil. Mhm. Und das ging mir tatsächlich durch den Kopf. Und im Endeffekt war ich so froh, dass ich sie getragen habe, weil es nicht mehr genug Wasser gab. Oder manchmal, selbst wenn das so ein 3-Kilometer-Lauf ist, könnte man natürlich sagen, lass die Weste zu Hause. Man könnte aber auch sagen, ich trainiere für mein Event, wo ich die Weste tragen werde und will erstmal gucken, wie die sich an meinem Körper anfühlt. Und dann manchmal will man was einstecken oder auf dem Weg was einkaufen. Aber jetzt bin ich ins Wort gefallen, ich lasse dich erstmal ausreden. Das ist emotionsbeladen, dieses Thema
total.
Hier.
Ich finde das total spannend, was du da erzählst. Also, dass es auch auf Laufevents dir so aktiv aufgefallen ist. Besonders, weil du ja auch bei längeren Events zum Teil teilnimmst. Da finde ich, sollte es überhaupt komplett außer Frage stehen, ob Leute mit Laufweste an den Start treten. Einfach, weil man dadurch natürlich sich viel besser selbst verpflegen kann. Aber ich möchte auch den Standpunkt vertreten, dass generell Laufwesten nicht Overkill sind. Also erstmal vielleicht zum weniger starken Argument, sie sind ein Fashion-Piece. Also darf man auch einfach mal so benennen, wie es ist. Wenn man die richtige Laufweste trägt, hat das Outfit auf jeden Fall ein paar Pluspunkte gesammelt. Sieht manchmal wirklich cool aus, was für Kombis ich da auch schon gesehen habe. Ich frage mich immer, warum wir in der Laufbubble überhaupt so eine Aversion gegen Modebewusstsein haben. Wieso darf es nicht schön aussehen gleichzeitig? Es wird immer so ein bisschen gehatet, habe ich den Eindruck.
Wir brauchen bei einem schlichten Design einfach zwei Neonfarben, die sich gegenüber im Farbkreis stehen,
die sich
und überhaupt,
beißen. Genau.
Überhaupt nicht miteinander klarkommen. Das ist schon wichtig.
Ja, ich verstehe wirklich nicht, warum irgendwie im Jahr 2025 viele Laufklamotten immer noch genauso aussehen wie aus den 90s. Wir haben immer dieses Blau, was sehr, sehr viel hervorherrscht. Muss ja irgendeinen Grund haben, aber ist nicht so ganz meins, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich, wenn du eine schicke Laufweste trägst, kannst du das Ganze aufwerten.
Ist ja gut möglich, dass auch einfach noch der gleiche Fashion-CEO sitzt wie damals. Aber kein Bashing hier. Es gibt ja einige schöne. Und wie schon gesagt, ich mag das auch ganz gern. Ich habe auch ein, zwei, die sind unterschiedlich. Und je nachdem, was ich dann laufen möchte, wähle ich die Farbe aus, die am besten dazu passt. Stimmt. Und denke mir manchmal auch so, Mausi.
Ja, du bist schon eine bunte Laufmausi. Das passt,
würde ich auch so sagen. Ja, ich bin sehr bunt.
Ja. Deswegen, ich bashe das auch absolut überhaupt nicht. Ich frage mich nur, warum basht man Leute in schicken Outfits, wenn man selber eben knallbunt rumläuft? Also, weißt du, mir geht's eher darum, wenn Leute, die kein Wert auf Mode legen, es anderen Leuten unbedingt absprechen müssen. Also es ist nicht verboten, auch beim Laufen schick auszusehen. Ich persönlich sehe gar nicht schick aus. Ich bin gar nicht derjenige, der irgendwie mit nicen Fashion-Pieces durch die Gegend läuft. Wobei ich auch sagen muss, dass die Kollektionen in letzter Zeit immer schöner werden, meiner Meinung nach, weil sie ein bisschen schlichter, ein bisschen gedecktere Farben und so verwenden. Aber ich bin gar nicht die Zielgruppe, die ich damit meine. Aber ich möchte trotzdem irgendwie eine Hommage an die Laufweste hier präsentieren, weil viele, das ist vielleicht auch ein Punkt, der ein bisschen vergessen wird, das hast du mir ja auch nochmal näher gebracht, super viele Hosen zum Beispiel für weibliche Personen ja auch gar keine Verstaumöglichkeiten haben. Also teilweise, wie du gesagt hast, nicht mal für einen Schlüssel. Viele Laufhosen für Männer haben Platz für einen Schlüssel und vielleicht für ein Smartphone, mehr dann aber auch wieder nicht. Also das Gel, ein Gel kann man vielleicht irgendwo noch reinquetschen. Das hängt dann aber alles eben auf der Hose. Also das gesamte Gewicht liegt dann auf der Hose. Und da kann man dann ja vielleicht auch mal über das Thema Ergonomie sprechen. Moderne Westen sind prinzipiell meistens sehr leicht. Sie sitzen recht eng und wackeln halt kaum. Und meiner Meinung nach ist das halt viel angenehmer, als Flaschen in der Hand oder am Gürtel zu tragen oder auch das Gewicht so ungleichmäßig auf die Hose zu verteilen. Mich stört das extrem beim Laufen mit meiner Laufhose, dass ich das gesamte Gewicht von Smartphone und so immer in den Taschen habe. Also bei einer Laufweste ist, glaube ich, erwiesen, dass das Gewicht gleichmäßiger verteilt wird und dadurch eben auch ein bisschen weniger Belastung dann auf Rücken und Hüfte liegt. Weil wenn natürlich in der Laufhose alles drin ist oder am Laufgürtel, gut, da kann man vielleicht noch argumentieren, dass es auch ja nicht so sehr wackelt und vielleicht ein bisschen besser verteilt ist als bei der Hose. Aber bei der Hose liegt auf jeden Fall sehr viel Gewicht dann auf Hüfte und unterm Rücken. Und das kann man einfach verhindern, indem man eine Laufweste trägt. Also ich finde, man darf da die Ergonomie einfach nicht vergessen. Vielleicht sind sie deswegen auch so beliebt, weil viele Leute entdeckt haben, dass sie einfach bequemer sind beim Tragen. Und das Zweite ist so ein bisschen, dadurch, dass man mehr Stauraum hat, habe ich so die Hoffnung, dass es Runners dazu bringt, sich besser zu verpflegen. Also ich kenne da eigentlich nur unsere Podcast-Folge Trainings versus Alltagsernährung mit Janne Volkmar empfehlen, weil für mich war die Folge extrem erhellend. Also ich habe danach wirklich mitgenommen, dass die meisten Läufer in sich viel zu wenig verpflegen. Und vielleicht sollten sich alle Leute, die immer so dagegen wettern, dass Leute sich zu viel Verpflegung mitnehmen, das hatten wir auch schon so ein bisschen, glaube ich, angerissen. In unserer letzten gemeinsamen Folge. Vielleicht können die sich dann noch mal reinhören, weil es prinzipiell nie schaden kann, sich Wasser oder Gele mitzunehmen, wenn man wirklich die volle Leistung beim Lauf abrufen möchte. Und man muss ja auch dazu sagen, nur weil jemand nur 5 Kilometer läuft, die äußeren Umstände spielen auch eine wichtige Rolle. Also ist es zum Beispiel bei Hitze, bei 5 Kilometer bei Hitze, ein Tempolauf oder so bei Hitze, das ist doch super, dann Wasser oder Verpflegung dabei zu haben. Also niemand guckt diesen Leuten ja dann im Endeffekt beim Training zu, wenn die Menschen dann schon voreilig in die Kommentare springen und irgendwie über die Laufweste abhaten. Deshalb für mich nicht so ganz nachvollziehbar, warum wir das so sehr kritisieren, dass Leute mit Laufweste unterwegs sind, auch wenn sie jetzt nicht auf einen Ultramarathon sich gerade begeben.
Ja, und da hast du sie ja auch nur, weil es Pflichtausrüstung gibt.
Stimmt.
Und Dinge passieren, die man vorher nicht so richtig einordnen kann. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Also no joke, ich hatte die auch schon mal zum Spazierengehen an. Wie schon gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fashion-Guru hier, ja. Aber ich hatte die auch schon beim Spazierengehen mit und muss sagen, ist schon Baba.
Ja, ja.
Weil ich
du bist natürlich hier wirklich, du schockst jetzt gerade all diejenigen da draußen, die es schon beim 5-Kilometer-Lauf keine Laufwesten erlauben.
Richtig, ist da viel besser, als das in der Jackentasche zu haben, ja. Und dann verliert sich's schon
Stimmt.
wieder.
Ja. Ja, also ich denke mir auch, wenn man mal investiert hat in eine Laufweste und so teuer sind die ja nun nicht, man muss ja sich nicht die schicksten von den teuersten Marken holen, dann kann man sie auch vielseitig anwenden. Also ich trage zum Beispiel im Sommer oft eine und ich muss sagen, ich bin Fan. Also und wenn Leute bei jedem Einzelnen eine tragen wollen, dann finde ich das auch gut. Solange sie dadurch mehr dabei haben, was sie auch wirklich brauchen. Ne? Also ich sehe jetzt niemanden mit Stativ da drin rumlaufen, wenn man jetzt den Part über Social Media kritisieren wollen würde. Sondern die Leute haben dadurch einfach Trinken dabei und vielleicht Gele. Und ihr Smartphone ist besser verstaut. Und vielleicht, wenn sie ganz gut sind, haben sie auch ein Pflaster oder Taschentücher oder so dabei. Einfach was so das Thema Erste Hilfe angeht, kann auch nicht schaden, wenn man zum Beispiel im Wald irgendwie unterwegs ist.
Ne? Ja, und apropos Trinken, da sind ja dann bei einigen auch die Flask dabei, wenn man die kauft. Und die kann man halt zum Beispiel super, wenn man auf einem Festival geht oder so
Stimmt.
Mitnehmen. Also ich hatte das schon ein, zwei Mal, dass ich dann halt eine einstecken hatte und dann habe ich mich vor Ort um Wasser gekümmert, was ich sonst hätte teuer erstehen müssen.
Ja.
Und das war für mich schon oder ist manchmal schon ein kleiner Gamechanger, wenn ich Flüssigkeiten benötige. Ja.
To be honest, das ist ein ziemlich guter Tipp. Das werde ich vielleicht auf dem nächsten Festival beherzigen.
Ja, ausnahmsweise.
Ja, komme ich mal mit meiner schönen, nicht schönen Weste um die Ecke. Das wird dann einfach ins Festival-Outfit integriert.
Genau, ist ja Fashion Piece, hatten wir ja schon, ne?
Ja, stimmt.
Da hatten wir jetzt, glaube ich, schon 5 Hot Takes. Das heißt, einer von mir ist noch dran. Und ich sag mal, den saftigsten habe ich mir natürlich bis zum Schluss aufgehoben. Ja. Wir haben jetzt schon öfter über unsere ja sehr tiefgreifende Real-Recherche gesprochen. Und ich versumpf ja einfach auch super gerne in Social Media. Es hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit unserem Job zusammen. Ja. Who knows? Möglich. Keine Ausrede natürlich. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, es ploppen ziemlich viele Coaching-Profile auf.
Ja.
Und irgendwie gibt es für alles, was man so haben könnte, ein Coaching. Und das natürlich auch so im Laufbereich. Und das wird mir langsam ein bisschen viel. Und ich meine, ich darf mich ja gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich arbeite selber mit einem Coach zusammen. Und deswegen muss ich sagen, mein Hot Take ist, dass nicht jeder eine Lauftrainerin oder einen Coach braucht, nur weil die überall aufploppen und das einem erzählen,
ja.
Bin ich der Meinung, braucht man das nicht.
Oha, das ist wirklich ein Hot Take an der Stelle. Ist eine unpopular Opinion, wenn man Social Media glaubt. Ich sehe das auch wie du.
Wenn man selber mit einem Laufcoach zusammenarbeitet, richtig, vielleicht auch.
Aber du wirst es ja sicherlich gleich noch ein bisschen differenzieren, nehme ich mal an.
Ja, und zwar muss ich sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich dann noch jetzt hier in den Rage-Modus komme. Aber ja, viele Profile sind schön. Und die sind halt auch einfach echt ästhetisch und pleasing und versprechen einem halt Dinge. Aber was versprechen sie dem einem? Also ich sehe Profile, die arbeiten immer wieder mit Buzzwords, um Leute zu ködern. Ja. Und das ist dann sowas wie beim Laufen abnehmen, laufen und sportlich sein. Und besonders so von Frauen für Frauen, es geht immer irgendwie auch ums Abnehmen. Und da bin ich persönlich jetzt einfach mal skeptisch. Natürlich, ich sage jetzt nicht nein, wenn mir das jemand anbieten würde, aber ich finde, man muss sich so ein bisschen die Frage stellen, was möchte ich eigentlich von einem Coach? Was möchte ich erreichen, wenn ich mir jemanden an die Seite hole? Und wenn es bei mir ums Laufen geht, dann ist es nicht Laufen und Abnehmen, sondern da ist es langfristig die Laufleistung verbessern und dabei möglichst sich nicht zu verletzen.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich auch beobachtet, dass natürlich das Buzzword Abnehmen sehr viel verwendet wird. Ist natürlich auch Social Media, darf man nicht vergessen.
Richtig.
Aber trotzdem darf man kritisch hinterfragen, warum diese Laufcoaches immer Abnehmen so sehr in den Vordergrund stellen.
Oder das andersrum Muskeln aufbauen.
Genau, klar. Das gibt's dann so im männlichen Bereich, im EMEA. Dann geht's da wirklich viel um so klassisches Muskelaufbautraining. Wie kannst du gleichzeitig Fett verlieren und Muskeln aufbauen, damit man diese Muskeln eben auch sieht? Das ist so ein ganz großer Punkt, der natürlich gut verkauft wird, weil, ja, gibt's auf jeden Fall in beide Richtungen. Aber gerade beim Laufen sehe ich das genauso wie du. Finde ich fraglich, dass man dann unbedingt mit diesem Thema wirbt. Man könnte ja auch wirklich, man könnte über kardiorespiratorische Gesundheit sprechen, könnte über einfach Durchhaltevermögen sprechen, über Bestzeiten theoretisch auch. Ne, es gibt so viele Punkte, die man beim Laufen ansprechen könnte. Warum muss es immer
Periodisierung,
das Abnehmen sein?
Dann die richtige Verpflegung.
Ja, Verpflegung auch ein großes Thema und halt eben nicht nur auf Abnehmen spezialisierte Verpflegung, ganz, ganz wichtig. Finde ich auch nicht gut, dass es so vermischt wird, weil das dadurch natürlich auch immer so ein bisschen suggeriert, dass alle von uns nur laufen und abzunehmen und alle von uns laufen. Das ist wirklich das Einzige, was uns da irgendwie dazu motiviert, der Gewichtsverlust oder das Gewicht halten. Und das ist, finde ich, nicht so der allerschönste Motivator, ne? Das ist nicht so das, womit ich mich mein ganzes Laufleben motivieren möchte, mit dem Gewicht.
Genau, und wenn das mein Ziel ist, kann ich mich ja fragen, brauche ich dafür jetzt einen Laufcoach von Instagram?
Ja.
Weil das ja auch jeder wirklich da reinschreiben darf. Da ist natürlich dann die Frage, ist es nicht vielleicht ein gewisser Habitus oder dass man das dann mit ÄrztInnen auch bespricht und vielleicht bei der Ärztekammer, bei der Ernährungskammer guckt nach verifizierten Leuten, die einen beraten und helfen können, weil sowas löst sich halt nicht durch ein schönes Profil und einen Klick. Ich meine, als ich jung war, bin ich da auch drauf reingefallen. Und ich muss sagen, dass mir die Frau schon gut Geld aus der Tasche gezogen hat, ne?
Ja.
Und wenn jetzt so mit fortgeschrittenem Alter, finde ich, ich habe die Falle jetzt erkannt. Und ich möchte eigentlich nicht, dass das Leuten passiert. Deswegen frage ich mich immer, wenn ich solche Profile sehe, okay, was möchte mir die Person jetzt verkaufen? Was ist deren unique selling point und wie stellen die das an? Wo haben sie sich ihre Bildung oder diese Expertise, die sie von sich geben, wo haben sie die geholt? Und manchmal hilft es auch, dann einen Blick auf die Website zu werfen.
Stimmt.
Weil nicht so selten ist das Insta-Profil vielleicht nicht so schön, weil die Coachinnen mit Know-how um die Ecke kommen. Aber dafür ist die Website dann richtig gut aufgearbeitet. Und du siehst, mit wem sie schon zusammengearbeitet haben, wo sie selber sportlich vielleicht herkommen und für Erfahrungen gemacht haben. Und ihre Stärke liegt dann vielleicht nicht im Pleasing-Content-Erstellung, sondern halt in den Trainingsinhalten, die folgen. Und für sich selber halt auch immer. Wie schon gesagt, ich arbeite auch mit einem Coach zusammen und es liegt halt bei mir daran, dass ich chronisch krank bin, trotzdem gerne weiterhin meinen Sport machen möchte und es deswegen wichtig ist, dass ich Belastung und Entlastung absolut im Fokus habe und dabei hilft mir am besten eine außenstehende Person, die einfach mehr Know-how und Erfahrung mitbringt und halt auch wirklich mal den Riegel reinschiebt und sagt, nö, Madame, Sie ruhen sich jetzt auch. Und dann sage ich, Manno, denk mir aber, okay, ich bezahle jemanden, der sich auskennt.
Richtig.
Und dann mache ich das auch.
Ja. Ja, ich finde, da hast du ganz viele wichtige Punkte angesprochen, weil ich kann mich da auch nicht so von losmachen, was dieses, was diesen pleasing Content, wie du ihn genannt hast, angeht. Ich gehe auf jeden Fall auch ein bisschen auf Ästhetik, beziehungsweise ich lasse mich ansprechen von ästhetischen Feeds. Das heißt nicht, dass ich es nicht mittlerweile auch sehr kritisch hinterfrage, was die Leute so für Zertifikate haben, für Qualifikationen haben. Das müssen wir ja sowieso auch immer bei der Auswahl unserer Podcast-GästInnen ganz, ganz genau machen. Deshalb würde ich sagen, haben wir beide dafür auch jetzt mittlerweile ein starkes Auge, was diese Leute denn jetzt eigentlich so wirklich an Know-how mitbringen oder was sie vielleicht nur suggerieren über Instagram. Und ich versuche auf jeden Fall schon darauf zu achten, immer vorher abzuchecken, was für Zertifikate hat die Person, was hat die Person ne, für Erfahrungen mitgebracht, mit wem hat sie schon zusammengearbeitet, wie lange arbeitete sie schon in dem Beruf, also da sind so ganz viele Punkte, die man sich, finde ich, immer diese Fragen immer stellen sollte, bevor man sich einen Coach und eine Coachin, einen Coach aussuchen sollte, eine Trainerin aussuchen sollte. Und natürlich, wie du auch sagst, selber die Frage stellen, was möchte ich von dieser Person? Passen wir wirklich zusammen? Passen unsere Ziele wirklich zusammen? Jetzt zum Beispiel beim Thema ne, Gesundheit, bringe ich irgendwelche Vorerkrankungen mit? Bringe ich irgendwelche Verletzungsprofile mit? Und brauche jemanden, der sich explizit mit diesen Problematiken auskennt? Dann wähle ich doch lieber so eine Person. Vielleicht hat die Person nicht so einen tollen Insta-Feed. Das ist halt jedem nicht auch jedem in die Wiege gegeben. Nicht jeder hat vorher Grafikdesign vielleicht studiert oder hat jemanden sich engagiert, die das so ein bisschen hübscher macht für einen. Ne, was bringt die Person halt so mit? Passt das zu meinen eigenen Zielen? Das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges, was man sich vorher stellen sollte. Und
ja, oder dann vielleicht auch als Tipp, wenn dann dieser Vertrag auf einen zukommt, dass man mal so ein bisschen guckt, was ist die Mindestlaufzeit? Und auch, dass es vor allem, wenn es sich um den sportlichen Bereich dreht, so wie es jetzt bei uns der Fall ist, dass es da die Möglichkeit gibt, dieses Modell zu pausieren, wenn man eine Sportverletzung hat. Alleine das, wenn ein Coach oder eine Trainerin das da drin stehen hat, bezeugt das ja schon davon, dass man sich so ein bisschen auskennt, weil nichts ist nerviger, als das weiterhin zahlen zu müssen, wenn man verletzt ist.
Ja, stimmt. Ja, also ich muss sagen, für mich ist auch immer eine große Green Flag, zumindest auch bei unseren GästInnen, wenn die Person vielleicht auch noch einen physiotherapeutischen Hintergrund hat. Das ist für mich immer das Nonplusultra. Natürlich, das kann nicht jede Person mitbringen, das muss auch nicht jede Person leisten. Aber gerade wenn es um das Thema Verletzungen und Verletzungsprävention geht, finde ich das immer sehr positiv, wenn ich sehe, ach, die Person hat irgendwie auch einen physiotherapeutischen Hintergrund und gleichzeitig Lauftraining oder Sporttraining. Also das ist für mich immer auch sowas, woran man sich, wenn man ganz, ganz sicher gehen will, vielleicht orientieren kann.
Ja, oder man macht halt doch mal dieses Vorgespräch und fragt dann so ein bisschen nach, weil Zertifikate gibt es von bis.
Klar.
Die gibt's von Laufcampus super toll bis ich habe mal kurz 20 Euro ausgegeben, eine PDF bekommen und krieg dann ein Zertifikat. Also ja. Dass, wenn euch jemand gut gefällt, dass man so ein Vorgespräch mal ausmacht, das ist ja meistens kostenlos. Und da würde ich sagen, ist es vielleicht auch ein guter Indikator, wenn die Person dann zu Hause ist und sich für dieses Gespräch Zeit nimmt und nicht mit dir telefoniert, während sie spaziert. Also das sind so verschiedene Dinge, wo man drauf achten darf. Und ganz wichtig ist auch das Gefühl, dass man sich gut fühlt, weil es ist ein Investment. Stimmt. Dieser Moment, wo man sich dafür entscheidet, von außen Unterstützung in der eigenen Trainingsperiodisierung anzunehmen, es war meiner Meinung nach ambitioniert dabei, auch wenn es die Zeiten nicht sind. Aber man ist bereit, sowohl Geld als auch Zeit und auch Vertrauen, das ist ja das Nächste, einer fremden Person zu geben, die einem dabei unterstützt, weil es muss einem auch klar sein, beim Trainingstagebuch, was man dann führt, dass jemand anders mit Einblick hat.
Stimmt.
Und dass Fragen auf einen zukommen werden zur Ernährung, zum Schlafen, zum Lebensstil, wenn es ein guter Coach ist, es viel mehr ist als die Zeiten, die am Ende umgesetzt werden. Das heißt, man wird viel von seinem Privatleben teilen, auch was Termine angeht, wann man wie wo trainieren kann. Und das sollte doch am besten mit jemandem passieren, wo man sich wohlfühlt und wo die Person auch kompetent ist.
Ja, finde ich ganz wichtig. Ich finde gut, dass wir da so ein paar Punkte mitgegeben haben, woran Leute sich vielleicht orientieren können, wenn sie doch nach einem Trainer oder nach einer Trainerin suchen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Fragen, die man sich selber vorab stellen sollte, die man dann gezielt auch der Person im Vorgespräch stellen sollte. Ich finde zum Beispiel auch ganz wichtig, dass es individualisiert ist. Das würde bei mir auch ganz, ganz vorne an erster Stelle stehen, dass man natürlich nicht abgefertigte Trainingspläne, dass alle denselben bekommen, so, ne? Also solche Geschichten. Ja, da haben wir auf jeden Fall als letzten Punkt nochmal ein großes Fass aufgemacht. Bin ich schon sehr gespannt, was die Meinungen der Leute sind.
Nicht jede Läuferin braucht einen Coach, aber jeder, der möchte, gerne.
Ja, um es nochmal ein bisschen abzuschwächen. Ja. Aber wenn, dann bitte den richtigen finden oder die richtige. Ja. Okay, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf die Meinungen auch zum letzten Punkt der Leute, die uns dazu gehört haben. Ich würde sagen, wir sind durch, oder?
Ja, erstmal ja. Wenn wir irgendwas vergessen haben, voll, oder wenn euch noch ganz, ganz dringend was unter den Nägeln brennt, wo ihr denkt, das sollte in die Öffentlichkeit, darüber möchten wir diskutieren oder wir sollen nochmal irgendwo nachgucken,
ja,
dann sendet uns das gern zu. Entweder bei Instagram oder achilles.running. Ja.
Oder auf Spotify, irgendwo, auf YouTube, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Da gucke ich auf jeden Fall auch immer sehr regelmäßig rein. Und ich muss auch sagen, ich hätte auch mal mega Lust auf eine Folge, in der wir eure Hot Takes oder provokanten Meinungen oder unpopular Opinions mal vielleicht vorlesen und dann unser Statement dazu abgeben, beziehungsweise das Ganze vielleicht nochmal wissenschaftlich einordnen mit Hilfe unserer ExpertInnen. Das wäre doch auch mal eine coole Idee, oder?
Genau, definitiv. Hast du das, was ich vorhin versucht habe auszudrücken, gut auf den Punkt gebracht?
Okay. Super. Ihr habt's gehört, ihr seid gefragt, also schreibt uns sehr, sehr gerne und dann bedanken wir beide uns bei euch fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wir hören uns nächsten Freitag wieder mit einem neuen Gast und bis dahin, keep on running.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.